Wissenschaftsgespräche. Willkommen zu den Napfgesprächen mit Joe, der ist natürlich mit dabei, und
die Sabine. Und Joe, ich muss dir heute was gestehen. Wir fangen jetzt mit einem Geständnis an. Manche Wohnzimmer sehen aus wie nach einer Schafschur. Überall sind Haare und alle sagen, gib Lachsöl, dann wird's doch besser.
Also das mit den Haaren kann ich bestätigen. Du brauchst unsere Hunde nur anzufassen. Ich meine, die haben ein dickes Winterfell, sind ja Huskies, und die haben also richtig Unterwolle. Aber die schmeißen jetzt auch schon ab, obwohl die Temperaturen ja relativ weit unten sind. Und sobald du die anfasst, du bist einmal komplett in, nicht per Wolle, sondern in Husky-Wolle eingekleidet, ja. Und überall, wo die lang gehen, während des Laufens, verlieren die halt, ne? Das ist, also du kannst ja auch bürsten.
Das heißt, vor jedem Termin Fusselrolle.
Ja, das ist, du kannst ja auch bürsten, ist überhaupt gar kein Problem, ja. Es geht, du kommst ja gar nicht richtig durch. Du nimmst ein bisschen das Oberkleid ab, aber hast dann so eine Tüte, so richtig schön voll Husky-Wolle. Da hast du ja nur, ja, ich sag mal, die Eisspitze eines Eisberges hast du ja nur abgenommen, ne? Aber trotzdem, die verlieren schon einiges. Napfgespräche.
Ja, aber das mit dem Lachsöl, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Nämlich auch die Geschichte, ob es dann einfach besser wird, wenn wir Lachsöl geben. Was meinst du dazu?
Was ich dazu meine, hast du es denn schon probiert mal jetzt richtig? Ich meine, Lachsöl, ist klar, wird immer wieder mit zum Essen dazugegeben, aber jetzt speziell wegen Haarkleid und solchen Sachen. Hast du es da mal für dich irgendwo gesehen, bei deinen Hunden, dass sich da etwas verändert?
Naja, ganz ehrlich, ich sehe da keinen Unterschied. Das Einzige, was halt ist, ne, der ist tief schwarz, das Fell glänzt vielleicht minimal mehr, aber die Haarmassen...
Aber da bist du ja nicht alleine, haben wir ja gerade gehört. Ne? Es sind viele, die jetzt momentan so diese Probleme haben. Hat aber auch einen Hintergrund. Ne? Ist ja auch dieser Wechsel zwischen Kälte und Wärme. Ne? Und aber genau deswegen machen wir ja auch die Folge. Viele Hunde sind ja drinnen im Wohnzimmer, liegen eventuell Heizungsluft, ne? Und dann haben sie noch eine Fußbodenheizung, noch schlimmer, ne? Ja. Solche Geschichten. So, und dann ist natürlich die Auswirkung auf den Stoffwechsel ist da und natürlich auch aufs Haarkleid, auf die Unterwolle und dergleichen, sofern sie überhaupt Unterwolle haben. Also von daher, das ist berechtigt, ne?
Okay, ja klar ist das berechtigt. Nichtsdestotrotz, naja, das wird ja vorgetäuscht, ne? Wenn die auf der Fußbodenheizung liegen oder vom Feuer am liebsten, das tun meine, ne, vom Ofen, vors Feuer, dann denken die ja quasi, oder die Haut denkt, Frühling, jetzt kann's losgehen, Fell weg.
Ja, genau. Jetzt lassen wir das hier, wie so eine Schlange so, einfach fallen lassen. Das wäre natürlich schön. Nein, bloß nicht. Dann stehen die hinternackig da. Nein, 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 nein. Aber die Basis letztendlich muss ja stimmen von dem, woraus dass das Haarkleid überhaupt entsteht, ne? Praktisch. Ganz was genau. Ist denn ganz, sagen wir, was ist wichtig im Stoffwechsel eines Hundes, dass die Wolle oder die Haare, das Horn, Haare praktisch unterstützt wird. Ja, und das ist ja ein Protein, was dafür zuständig ist. Das ist ein hochwertiges, schwefelhaltiges Protein. Ja, und ohne das kann ein Hund tonnenweise Lachsöl bekommen. Das neue Fell wird dann trotzdem nicht richtig nachwachsen. Ja, da sind mehrere Sachen drin, die wichtig sind.
Ja. Okay, dann erklär mir und uns das doch mal. Warum ist Protein so unglaublich wichtig beim Fellwechseln?
Eigentlich ganz einfach, weil Hundehaar zu 65-95% aus Keratin besteht. Also einem Strukturprotein. Ja? Studien zeigen, dass Tierhaar fast vollständig aus diesem speziellen Protein aufgebaut ist. Und um dieses Keratin zu bilden, braucht der Körper Aminosäuren. Da haben wir schon ganz viele Sendungen zu gemacht. Aminosäuren, was sie machen und wofür sie notwendig sind. Und eins davon ist sie sind die Bausteine für Proteine. Und jetzt kommt die entscheidende Zahl. Nach aktuellem Forschungsstand verbraucht die Haut und das Fell etwa 25-30% des täglich aufgenommenen Proteins.
Das ist viel, fast ein Drittel.
Ja, das ist eine Menge. Wenn ich mir dann hochrechne, wie viel Protein brauche ich denn, wie viel Protein braucht mein Hund, dann ist das tatsächlich eine Menge. Ne? Dann fallen so, sagen wir, rund 30%, ein Drittel nur auf Haut und Fell aus, ja. Und der Rest ist dann praktisch für Energie und für Muskelaufbau.
Und ja, das ist ja nicht nur beim Hund, auch bei uns häufig das Thema, ne? Dass die Menschen alle denken, ach, ist nicht so wichtig und wir haben alle ein Defizit an Proteinen. Das ist so, Hund und Mensch.
Genau. Und das Ganze wird in der Fachliteratur oder von Veterinärmedizinern so beschrieben: Beim aktuellen Fellwechsel steigt der Bedarf nochmal zusätzlich an, weil gleichzeitig altes Haar abgestoßen wird und neues gebildet wird, also dieser Austausch. Und wenn du da knapp fütterst oder das Protein minderwertig ist, priorisiert der Körper. Ganz einfach. Muskeln, Organe, wichtig, ja, Muskel, Herz, Organe, Leber und so weiter und so fort. Immunsystem, die kommen natürlich zuerst. Das Fell kommt dann als letztes dran.
Das ist clever, was der Körper macht und auch völlig richtig. Und wann sehe ich das denn am Fell?
Naja, klar, wenn es stumpf ist, wenn es spröde wird, ja, und also auch wenn es so komisch, so speckig wird, ne? Oder schuppig oder vermehrter Haarausfall, dann sind das schon mal klassische Zeichen für einen Proteinmangel oder aber eine schlechte Proteinqualität. Und hier wird es dann spannend, denn nicht jedes Protein ist da gleich gut geeignet.
Inwiefern?
Für Keratin braucht der Körper ganz spezielle Aminosäuren. Vor allem schwefelhaltige wie Methionin und Cystein. Mhm. Das ist wissenschaftlich sehr gut belegt. Keratin weist besonders hohe Gehalte an diesen schwefelhaltigen Aminosäuren auf. Und Methionin ist dabei essentiell. Das heißt, der Hund muss es über die Nahrung aufnehmen. Er kann es nicht selbst herstellen. Und aus Methionin kann der Körper dann Cystein bilden, das direkt ins Keratin eingebaut wird. So ist der Ablauf.
Okay, und jetzt kommt natürlich die Frage auch unserer Zuhörer. Und wo finde ich denn dieses schwefelhaltige Aminosäuerchen?
Primär in hochwertigen tierischen Proteinen. Ei ist die absolute Topquelle dafür, gefolgt von Muskelfleisch. Also Rind, Huhn, Lamm und Innereien wie Leber oder Niere. Pflanzliche Proteine haben ein ungünstigeres Aminosäureprofil für die Keratinbildung. Also von daher müssten wir hier schon auf tierische Proteine gehen.
Moment, Moment. Wir haben doch aber den Fakt, dass auf vielen Futtern steht 27 Protein, also Prozent Protein oder sowas. Reicht das nicht aus?
Und das ist die Krux. Die Prozentangabe sagt nämlich nichts über die Qualität des Proteins aus. Du kannst theoretisch auf 27% kommen, indem du minderwertiges Bindegewebe oder pflanzliche Proteine verwendest.
Pfui.
Das Problem, ja, genau. Das Problem ist aber, die haben nicht das Aminosäureprofil, das der Hund für das Keratin braucht. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist ein Problem, das in der Fachliteratur viel diskutiert wird. Es gibt zwar die AAFCO, das sind Mindestgehalte, die die vorgeben für Proteine, für Rohproteine, aber keine Vorgaben zur biologischen Wertigkeit. Und die biologische Wertigkeit, die ist das Ausschlaggebende.
Und jetzt kommt natürlich wieder die klassische Frage, wie erkenne ich denn gutes Futter?
Ja, also auf die Deklaration schauen, wenn man sie denn versteht, das ist immer das Problem. Ja, im Idealfall steht da konkret sowas drin wie 40% Hühnerfleisch, 10% Hühnerleber, also benannte Quellen. Kritisch wird's bei Begriffen wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse oder Geflügemehl. Das kann hochwertig sein, muss es aber nicht. Also die Deklaration lässt da sehr viel Spielraum. Da sollte man wirklich darauf achten, wenn auf ein Futter gehen, das auch tatsächlich diese Prozentangaben drin hat in der Deklaration und nach Möglichkeit nicht irgendwo aufweist, dass da Mehl drin steht.
Okay, dann frage ich da jetzt nochmal nach. Was ist denn mit Geflügelmehl genau gemeint? Oder was ist das?
Das Geflügelmehl ist praktisch getrocknet. Gemahlenes Geflügelfleisch und Knochen. Ja, rechtlich ist das nach der EU-Verordnung reguliert. Ja, das ist also rechtens. Es dürfen nur Anteile aus für den menschlichen Verzehr freigegebenen Schlachtkörpern rein. Federn sind zum Beispiel nicht zugelassen. Aber
ja, das wird ja immer noch gesagt. Ne?
Die Qualität, die schwankt enorm bei so etwas. Ne? Also von hochwertigem Muskelfleisch bis zu schwer verdaulichen Anteilen ist hier wirklich alles möglich, ohne genauere Angaben weißt du es halt nicht. Also von daher ist der Blick darauf schon sehr, sehr wichtig. Und es kann also auch vorkommen, wenn du mal drauf guckst, steht zwar vorne auf dem Etikett drauf mit viel Fleischanteil. Und dann guckst du das hinten an und stellst aber fest, es steht nirgendwo eine Prozentangabe. Es steht einfach nur Fleisch und dann kommt schon der nächste große Stoff, der da drin ist, beim getrockneten Futter. Da siehst du dann, dass dann da plötzlich irgendwas steht mit Kartoffelmehl oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber dann kannst du davon ausgehen, du weißt nicht, was des Fleisches denn in dem Produkt, was du vor dir hast, drin ist.
Also lieber transparent deklariertes Futter wählen.
Genau, wenn möglich auf jeden Fall. Oder gezielt ergänzen. Ich meine, das ist hier natürlich so, wenn du auf der einen Seite minderwertiges Futter nimmst und du sagst dann, okay, jetzt versuche ich die Schwächen des Futters auszugleichen, ist das auch tricky, weil du, wenn du jetzt zu viel Öl reingibst, als Beispiel, wo du sagst, ich will etwas ausgleichen, kann es auch eine Leberschädigung bringen, weil du halt so die Cholesterinspiegel nach oben schiebst und dergleichen. Das sind viele Faktoren, die hier zusammenkommen. Also da würde ich sagen, nicht irgendwo den Mangel eines Futters ausgleichen, sondern von vornherein ein Futter mit hochwertigem Proteinanteil holen. Das kann ein Nassfutter sein, es kann aber auch ein gebackenes Futter sein mit einem hohen Proteinanteil. Das auf alle Fälle, ja.
Das ist auch eine richtig, richtig gute Idee. Letztlich brauchen wir die Öle auch. Und ich komme mal wieder zu meinem Lachsöl, so wie du es vorhin auch formuliert hast.
Ist das dein Lachsöl?
Mein Lachsöl, genau. Schön wär's. Du sagst, es wirkt, aber es wirkt nicht isoliert. Was genau meinst du damit?
Lachsöl liefert Omega-3-Fettsäuren, vor allem EPA und DHA. Die sind wissenschaftlich belegt, wirksam. Und ich nenne mal eine Übersichtsarbeit aus 2020, weil ich mich da in letzter Zeit sehr viel mit beschäftigt habe, über nutritive Supplementierung bei Hauterkrankungen. Ja, die zeigt klar, dass Omega-3-Fettsäuren die Hautbarriere stabilisieren, entzündungshemmend wirken und das Fell geschmeidiger und glänzender machen. Das ist dann in dem Moment kein Marketing-Gag, sondern das funktioniert tatsächlich.
Okay, dann verstehe ich aber nicht, warum du vorhin gesagt hast, die Basis muss stimmen.
Weil, Trommel, Lachsöl die Qualität des vorhandenen Fells verbessert, aber nicht das Grundmaterial liefert. Stell dir mal so vor, du baust ein Haus, Protein ist das Fundament, die Ziegel, die Balken, ja, das ist das, was Protein ist. Lachsöl ist dann die Farbe, die Dämmung, der Feinschliff. Beides wichtig, aber wenn das Fundament fehlt, kannst du streichen, wie du willst, das Haus steht nicht fest.
Das hast du schön erklärt. Das kann jeder nachvollziehen, dieses Bild. Das heißt jetzt aber, bei mir fehlt vermutlich das Proteinmap, also das Richtige, die richtige Menge. Und deshalb bringt das Lachsöl allein nicht den Effekt.
Ja, sehr wahrscheinlich. Kommt auf den Hund an und eventuell auch, ob er mit seinem Mikrobiom, mit allem drum und dran, das alles sehr gut auch dementsprechend umsetzen kann, verstoffwechseln kann. Klar. Also wenn dein Hund nicht genug schwefelhaltige Aminosäuren bekommt, kann er gar nicht ausreichend Keratin bilden. Dann fällt das alte Haar aus, aber das neue wächst nur dünn oder spröde oder gar nicht nach. Das Lachsöl ist Mist, macht dann das vorhandene Fell zwar etwas schöner, aber es kompensiert nicht den strukturellen Mangel.
Und warum redet niemand darüber? Überall lese ich nur Fellwechsel, also Lachsöl.
Weil es einfacher zu kommunizieren ist. Ein Produkt, eine Lösung, ja? Don't make me think. Wenn ich als Hersteller sage, unser Lachsöl hilft beim Fellwechsel, das ist für den Hundehalter greifbar verständlich. Ja, das kann ich verkaufen, auch als Geschäft. Wenn ich sage, bitte überprüf erstmal die Proteinqualität deines Futters, ergänze sie gegebenenfalls mit Ei und dann kannst du zusätzlich noch Lachsöl geben. Das ist dann ein bisschen komplizierter.
Das stimmt. Jetzt mal korrekt. Wie viel Lachsöl braucht man?
Jetzt mal konkret.
Nochmal. Jetzt mal konkret. Wie viel Lachsöl braucht mein Hund denn wirklich, Joe? Mach mal Butter bei die Fische.
Ganz einfach, Maul auf, rein damit. Nein, Quatsch. Also, für einen mittelgroßen Hund.
Die lecken das freiwillig, genau. Mensch. Das schmeckt ja.
Lecker, lecker, lecker.
Und dann riechen die toll.
Naja, muss nicht sein.
Kurz, 10 Minuten.
Genau. Also, gehen wir mal von einem mittelgroßen Hund aus. Sagen wir mal so 15 bis 20 Kilo. Da reicht ein Teelöffel 2 bis 3 Mal die Woche. mehr bringt nicht mehr. Kann dann sogar zu Durchfall oder Übergewicht führen, weil Öl sehr kalorienreich ist.
Jo.
Kommt auch darauf an, wo der Hund gehalten wird. Hast du jetzt einen Hund, der nur draußen gehalten wird, in der Kälte und auch permanent draußen ist, dann hat der natürlich auch einen ganz anderen Bedarf. Ja, wenn ich da an unsere Huskies denke, die tatsächlich draußen leben, dann haben die einen erhöhten Bedarf. Die bekommen hochwertige Proteine und die bekommen dementsprechend das Lachsöl, wobei hier ein hoher Omega-3-Gehalt sehr wichtig ist. Okay. Ja, und hier müssen wir nochmal ganz klar differenzieren. Klassisches Lachsöl, das du teelöffelweise ins Futter gibst, hat einen variablen Omega-3-Gehalt, je nach Fischart und je nach Verarbeitung.
Okay, okay, okay. Noch ganz kurz zu den Huskies. Du hast mir erzählt, dass du dem im Winter eine richtig schöne Burgen baust und da Rotlichtlampen hinhältst. Also du verwöhnst die schon.
Ja.
Aber kommen wir wieder zurück.
Weil sie auch ein Tag älter sind, ne? Also das ist tatsächlich, die liegen ganz hoch eingestreut mit, also winddicht, ganz wichtig, ja. Und ja, da absolut. Ist ganz, ganz, ganz viel Stroh. Die können sich in ihre Boxen zurückziehen. Die haben Rotlichtlampen und denen geht es super gut. Das Interessante ist, wenn wir sie reinholen, das dauert nicht lange, ja, dann stehen die an der Tür und so, wir wollen wieder raus.
Tschüss, tschüss. Genau. Ja, die haben es schon gut, die Hunde bei euch. Ja, dann lass uns doch nochmal auf unser Thema zurückkommen, Joe. Mhm. Was ist denn dann die Alternative dazu? Was können wir machen?
Also wenn du therapeutisch arbeiten möchtest, also bei starken Hautproblemen auch oder chronischen Entzündungen, dann kommen hochdosierte Omega-3-Konzentrate ins Spiel. Ganz einfach. Es ist dann in dem Moment nicht das Lachsöl, was der Gamechanger ist, sondern der Anteil an Omega-3.
Genau.
Und dort auch ganz wichtig, dass es ein wirklich reines Omega-3 ist, nicht ein künstlich zugesetztes Omega-3. Es gibt einige, die sagen so, oh, wir haben 1200 Milligramm, wir haben 1300 Milligramm Omega-3 bei uns drin. Da guckst du rein und stellst fest, oh, wenn du es genau durchliest, siehst du, dass es angereichert ist, dass es nicht echt ist. Mhm. So, das heißt, wir haben dort industriell in dem Moment einen kleinen Punch. Was wir gut geben können, ist zum Beispiel hier das Marina, die Marina-Ölmischung von Canina, ja, das ist eine Premium-Ölmischung, das sind kein reines Fischöl, also als Quelle, sondern das kombiniert natürliches Marineöl mit hochwertigen Pflanzenölen. Da ist Walnuss, da ist Argan, da ist Hagebuttenkernöl drin. Ja, und diese Mischung erklärt den moderaten, aber transparent hohen Omega-3-Gehalt. Also moderat.
Das kann ich meinem Hund geben?
Ja, kannst du.
Absolut, okay.
Theoretisch, klar. Jetzt nicht einfach Maul auf und reinschütten, sondern du musst es schon berechnen, ja, in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und machst das dann am besten natürlich auch so, wie es auf der Verpackung draufsteht, was die Mengen angeht. Und wie ich vorhin gesagt habe, natürlich auch anpassen. Habe ich jetzt noch einen Couch-Potato, der nur auf der Heizung liegt oder an der Heizung liegt und der dann raus soll in die Kälte, so, der hat einen ganz anderen Bedarf als derjenige, der, wie ich gerade sagte, permanent in der Kälte ist. Und für den normalen Fellwechsel reicht oft ein moderat dosiertes Lachsöl völlig aus. Hochdosierte Präparate sind eher dann schon für therapeutische Zwecke da, wo schon eine Erkrankung da ist. Atopische Dermatitis oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall ein Juckreiz durch eine Allergie. Ja, eine Hauterkrankung ganz einfach, wo du wirklich messbare anti-inflammatorische Effekte brauchst. So.
Also die Entzündung muss weggehen damit. Das genau. ist das Ziel. Ne? Gibt es denn noch andere Öle außer Lachsöl, die wir in diesem Zusammenhang auch gerne nutzen können?
Ja klar, zum Beispiel das Borage-Öl, also Borage-Öl liefert zum Beispiel Gamma-Linolensäure. Das ist eine Omega-6-Fettsäure, die ebenfalls die Hautgesundheit unterstützt. Oder Hanföl.
Ist auch für Katzen cool, genau.
Mhm. Ja, das hat auch ein gutes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis, ist aber deutlich weniger direktes EPA und DHA als Lieferant, ja, als das Lachsöl ist. Weil das ist ganz einfach, das, was das Hanföl liefert, ist die Vorstufe zum EPA und DHA. Wichtig ist nur, nicht zu viele verschiedene Öle gleichzeitig, sonst wird es unübersichtlich und schwer zu dosieren.
Da du gerade Hanf gesagt hast, da gibt es ja auch noch einen absolut und sehr gesunden Trick bzw. Tipp, nicht nur zu dieser Jahreszeit, sondern grundsätzlich, aber gerade auch, wenn Winter ist. Und zwar das Hanfpulver und die Sticks von Canina, die tatsächlich besonders schonend, das heißt ohne Hitzeentwicklung durch Reibung, das machen die ganz clever, die fahren schon mit Kühllastern zum Feld und gucken dann, dass das kühl gelagert wird, dass die nicht, also richtig gelagert wird auf dem LKW, dass das nicht aneinander reibt, denn Reibung erzeugt Wärme, ne? Und dann sind die guten Fettsäuren futsch. Das heißt, die nicht nur die Fettsäuren, sondern auch diese ganzen empfindlichen Aminosäuren, von denen wir ja vorhin gesprochen haben, die so wichtig sind. Und deswegen finde ich diesen Aspekt auch so klasse, wie Methionin und Cystein, bleiben halt in ihrer ja natürlichen Struktur erhalten und werden nicht denaturiert, also durch den Transport zum Beispiel, wenn es aneinander reibt. Und auch die guten Fettsäuren sind noch frisch, in Anführungszeichen. Und das hilft Haut und Fell extrem.
Weil das Interessante auch bei den Sticks ist, dass es halt so eine Pressung ist. Ne? Du hast auf der einen Seite das Hanfpulver und du hast das Öl. Und die Kombination ist ganz interessant. Ja, dass so halt das auch länger im Verdauungstrakt bleibt, dass es dort dementsprechend gut auch in den Stoffwechsel reingelangt. Also das ist eine sehr gute Kombination, ist egal was es ist. Und da haben wir auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Nicht nur beim Hund, auch bei Pferden. Mhm. Ja, also wenn du diese Sticks nimmst und die fütterst, der Hund darf nicht so viel am Tag davon, von diesen Hamsticks, das sind vielleicht 3 oder 4, je nachdem, was er für ein Körpergewicht hat, sagen wir Mittelklasse, kannst du ruhig 4 von den Hamsticks geben, mehr sollte er nicht bekommen, aber das ist schon eine Kombination, die sehr viel Power drin hat.
Hat die. Interessant finde ich auch, also das sind so Eigenstudien mit den eigenen Tieren, manche fressen die am Anfang nicht. Wenn man die dann einmal kurz durch Butter zieht und denen ein paar Mal hintereinander das mit Butter gibt, spätestens nach der ersten Woche fressen die freiwillig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die merken, wie gut die denen tun.
Das glaube ich sofort.
Ja, das finde ich total spannend. Aber lass uns mal wieder zurückkommen auf dieses kühle Verfahren. Warum hilft bei gerade diesem Produkt, ja, dieses Verfahren? Ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie die ernten. Das ist schon wirklich spektakulär.
Wenn wir über Öle und Supplemente beim Fellwechsel sprechen, ja, wird ein Punkt fast immer übersprungen. Ja, und das ist halt, wie das Produkt hergestellt wird. Zum Beispiel halt auch, was du gerade sagtest, mit dem Kühlverfahren. Nehmen wir das Hanfsammelöl als konkretes Beispiel. Das Öl ist reich an Gamma-Linolensäure, kurz GLA, eine Omega-6-Fettsäure, die direkt an der Hautbarriere arbeitet. So viel erstmal dazu. Dazu kommen dann die schwefelhaltigen Aminosäuren. Haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Ja, Methionin und Cystein, also die Bausteine für Keratin. Alles da, alles wunderbar. Auf dem Etikett klingt perfekt. Aber hier kommt der Haken. Das klingt nicht nur perfekt, wenn diese Stoffe im Körper auch tatsächlich ankommen würden. Genau das hängt davon ab, wie das Öl gewonnen wurde. So wie du vorhin sagtest, ne? Es wird ans Feld gefahren, wird geguckt, dass es schnell nach Möglichkeit in einem kühlen Verfahren untergebracht wird. Denn bei herkömmlicher Ölgewinnung wird immer mit Wärme gearbeitet. Höhere Temperaturen machen das Öl praktisch fließbarer. Es gibt mehr Ausbeute aus industrieller Sicht, logisch. Aber biochemisch passiert dabei was, nämlich die empfindlichen Fettsäuren, vor allem die GLA, werden chemisch verändert. Die verlieren nämlich ihre spezifische Struktur. Und eine chemisch veränderte Fettsäure kann ihre Funktion an der Hautbarriere nicht mehr erfüllen. Du gibst das Öl in den Napf und denkst, du gibst GLA. Aber was der Körper tatsächlich bekommt, ist ein Derivat davon. Und das
heißt maustotes Öl.
Wertlos für die Haut. Bei kaltgepresstem Öl läuft das Ganze ohne Wärme ab. Die Temperaturen bleiben nämlich niedrig. Ja, und die chemische Struktur der Fettsäure bleibt dabei dann schön erhalten. Was auf der Packung steht in dem Moment, nämlich kaltgepresst, kommt dann auch tatsächlich im Körper an. Genau das gleiche Prinzip gilt für die schwefelhaltigen Aminosäuren. Methionin und Cystein, also die Rohstoffe für die Keratinsynthese, was wir gerade gesagt haben, die sind nämlich super temperatursensibel. Bei Hitze verändern sie ihre Struktur und von Hitze rede ich schon mal knapp über 30 Grad. Werden schwer löslich und schlechter verdaulich. Dann kann der Körper die nämlich nicht mehr effizient für den Aufbau von Keratin nutzen. Das ist das Blöde. Und bei kaltgepresster Gewinnung bleiben sie chemisch intakt. Heißt volle Bioverfügbarkeit und der Körper bekommt die Bausteine genau so, wie er sie braucht. Unverändert und direkt einsetzbar.
Das ist einfach ein richtig gutes Zeug. Merken. Nun haben wir aber vorhin tatsächlich schon mal angerissen, das heißt du hattest von Zink und B-Vitaminen gesprochen und diese erwähnt. Wie und wo passen die denn jetzt ins Bild?
Wir nehmen so ein Stückchen raus, schieben das aus dem Bild raus und packen was anderes rein, dann passt es rein. Also,
Männerlogik.
Ja, genau. Das sind die Kofaktoren. Also die Helfer, die den gesamten Prozess erstmal überhaupt ermöglichen. Zink ist essentiell für Zellteilung. Ja, das ist ja auch ganz gut dokumentiert, ganz normal in veterinärmedizinischen Literaturen und dergleichen. Kann jeder nachlesen. Und beim Fellwechsel teilen sich Millionen Haarfollikel gleichzeitig, um neues Haar zu bilden. Und ohne ausreichend Zink stockt dieser Prozess. Also ein Zinkmangel führt dann zu schuppiger, verdickter Haut und schlechtem, stumpfen Fell.
Ja, kann auch simpel dadurch ausgelöst werden, dass viel zu viel Knochen nebenbei gefüttert werden, ne? Denn zu viel Kalzium stoppt unter anderem auch die Aufnahme von Zink, by the way. Wir waren aber bei den B-Vitaminen. Was ist denn damit?
Vor allem das Biotin, also Vitamin B7. Ja, das ist direkt an der Keratinbildung beteiligt. Das unterstützt den Stoffwechsel der Hautzellen und sorgt da dann dafür, dass die Haarwurzeln gut versorgt sind. Und wenn wir hier einen Mangel haben, zeigt sich das oft an brüchigem, glanzlosem Fell. Auch so die Krallen, ne, dass die abbrechen.
Ja.
Oder rissig werden. Ja, und sowohl Zink als auch Biotin werden praktisch konsistent als Schlüsselnährstoffe für Haut und Fell überall genannt. Und deswegen sind sie auch wichtig, dass sie in den Produkten enthalten sind.
Ja, gerade im Winter, wenn die Pfoten unter anderem auch von dem ganzen Eisgelaufe ein bisschen rissig sind, das tut ja dann auch einfach tierisch weh, ne, wenn das alles kaputt gegangen ist.
Ja, vor allem sind nicht alle Pfoten für so einen Winter gemacht. Nee. Ja, dieser Gedanke, den viele haben, so, oh, es ist draußen kalt, komm, lass uns mal spazieren gehen. Und der Hund, der muss unbedingt raus, der muss sich bewegen. Mhm. Wow. Ja, die Temperaturen, nicht jeder Hund kann diese Temperaturen auf dem Boden ab. Das geht nicht. Die haben nicht genügend Fette in den Pfoten drin. Nicht genügend Fettmaterial, was die Kälte abfedert. Ja, und das kann wirklich Erfrierungen mit sich bringen, je nachdem, wie lange die draußen unterwegs sind oder wie lange die stehen. Dann ist der Unterschied, ist es ein harter, eiskalter Boden, der fest ist, oder ist das irgend so eine Matschepampe, wo unter Umständen auch hier Salz mit drin ist. Also das kann auf die Pfoten sehr, sehr, sehr schlechten Einfluss haben. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Also
habe ich neulich auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Frauchen tranken Glühwein und der Hund stand daneben und trippelte von einem Bein aufs nächste. Das hat mir nur leid getan.
Ja, das ist nicht witzig. Und da machen sich unheimlich viele Leute keine Gedanken drüber. Ich habe schon einige draußen angepupt und habe gesagt, was macht ihr mit eurem Hund hier draußen? Seht mal zu, dass ihr mit dem reingeht. Ne? Ja. Ihr habt den jetzt nicht gerade Booties angezogen, damit der es ein bisschen wärmer hat und auch das Salz nicht so an die Pfoten kommt. Nein, die machten konsequent ihren halben Stunde Spaziergang. Und aber dieser Hund, mit dem die da unterwegs waren, oder diese Hunde, es waren mehrere, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich eingemischt, weil ich das nicht in Ordnung finde.
Ist ja auch richtig so. Lass uns mal wieder zurückkommen zu Zink und Biotin. Hm. Soll ich denn vorsorglich, also präventiv Zink und Biotin supplementieren?
Ein gesundes, hochwertiges Futter deckt das normalerweise ab. Aber wenn dein Hund älter ist, sehr dicht ist oder langes Fell hat oder du bereits Probleme siehst, stumpfes Fell trotz gutem Futter, dann kann eine zeitlich begrenzte Kur sinnvoll sein. Wichtig ist nur, nicht blind drauf loskaufen, denn Zink zum Beispiel sollte ganz klar dosiert werden, da ein zu viel Zink einen Kupfermangel auslösen kann.
Jetzt haben wir schon die Kette, was da so alles hintereinander kommt. Ist das so, ne? Und wie das ineinander spielt. Ich finde das ja hochspannend. Also, lieber einen Ernährungsberater oder mit dem Tierarzt drüber quatschen, ne?
Auf jeden Fall. Die können dann anhand des individuellen Falles beurteilen, ob und wie viel Sinn macht. Also ich würde da auf jeden Fall fachliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ein Problem mit der Haut und mit dem Fell so sein sollte.
Genau. Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage, die brennt mir echt auf den Nägeln.
Du hast jede Menge Fragen.
Ja, dafür werde ich bezahlt, hör mal, dass ich Fragen habe.
Okay.
Wann sehe ich denn endlich Ergebnisse? Für jemanden wie mich ist es ganz wichtig, möglichst schnell ein Ergebnis zu haben. Na, ich habe jetzt 2 Wochen Lachsöl gegeben und es tut sich nichts.
Naja gut, aber das ist wie mit allem, es ist keine Notfallmedizin. Ja, 2 Wochen sind in dem Fall nichts, das kann auch schon mal länger dauern. Es kommt immer darauf an, was jetzt gerade natürlich auch in dem Hundedarm los ist, das weiß man natürlich nicht. Du musst sehen, was ist denn, wie stark ist denn schon die Verhornung der Haut und wie stark ist denn das Fell eventuell schon in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Das ist ganz einfach so der häufigste Denkfehler. Ungeduld. Hundehaar wächst etwa 1 bis 1,5 Zentimeter pro Monat. Ja, und wenn du heute anfängst, die Ernährung zu optimieren, siehst du den Effekt am Fell frühestens in 4 bis 6 oder 8 Wochen.
6 Wochen, Geduld ist nicht mein zweiter Vorname.
So, und das ist so eine Geschichte, wenn es gerade jetzt kalt wird, also es ist ja immer wieder dieses Erstaunliche, ne? Es ist Winter, wo kommt das denn jetzt her? Auf dem Kalender könnte man sich eventuell vormerken, hey, es kommt bald die kalte Jahreszeit und ich trage jetzt schon mal ein, dass ich dementsprechend Omega-3 supplementiere und davor sorge. Also wenn wir von 6 Wochen reden, das ist auf jeden Fall das Mindeste, ne? Also mindestens 6 Wochen, weil das alte, habe ich ja gerade gesagt, schlechte versorgte Haar fällt dann erstmal aus. Es muss ja neues nachwachsen. Das ist ja in dem Moment so dieser Fellwechsel. Und das neue, gesunde Haar muss von der Wurzel heraus nachwachsen. Und das wird auch ganz klar auch in vielen Studien zur Omega-3-Supplementierung bei Hunden betont. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mich sehr viel in der letzten Zeit mit neuen Studien, gerade auch neue Studien beschäftigt, gerade wegen Hauterkrankungen, was da so alles passiert. Wir haben ja auch Hunde dabei, die ein Leaky Gut haben, die oder einen Hefepilz, wo die Haut richtig feuerrot ist und das Fell gar nicht mehr da ist. Und auch dort hat man gute Möglichkeiten, dann dementsprechend über eine Supplementierung von Omega-3 so diese Entzündungsprozesse zurückzufahren. Und das dauert einfach. Ja, sichtbare strukturelle Veränderungen am Fell treten meistens erst nach mehreren Wochen mit konsequenter Gabe von Omega-3-Fettsäuren auf. Das heißt, auch gutes Lachsöl mit dabei oder Kombination daraus. Also, das lässt sich nicht beschleunigen.
Okay, Joe, Butter bei die Fische. Der Hörer ist gerade beim Gassi gehen. Was ist der Plan?
Wir könnten einen 3-Säulen-Plan für einen Fellwechsel mal hier so nennen. Ja, das erste wäre ein solides Proteinfundament sicher. Ja, das, was wir anfangs gesagt haben, dass ihr wirklich auf die Proteine achtet, dass da eine gute Proteinkombination als Quelle drin ist. Ja, schau auf dein Futter. Steht da benanntes hochwertiges Fleisch als Hauptzutat? Wenn nicht, ergänze 2 bis 3 Mal die Woche mit einem rohen Eigelb. Das ist die Methioninbombe. Auf jeden Fall. Und vor allem auch Vitamin B12 ist da drin. Ne? Ei ist also sehr, sehr, sehr proteinstark und eine hohe Bioverfügbarkeit. Ja, oder gib einmal pro Woche eine kleine Portion Leber. Immer in der Größenordnung, was den Hund angeht. Dann Punkt 2 ist die Hautgesundheit mit Omega-3 unterstützen. Lachsöl, also die marine Mischung von Canina. Dosierung für mittelgroße Hunde. 1 Teelöffel, 2 bis 3 Mal die Woche. Ja, und bei therapeutischen Zielen. Und drittens ist hier Mikronährstoffe bei Bedarf einfach ergänzen. Ja, wenn ein Hund gerade, wenn er älter ist, sehr dichtes Fell hat oder trotz gutem Futter Probleme zeigt, dann würde ich auf jeden Fall mit einem Ernährungsberater sprechen und auch mal einen Vitaminstatus machen und dann über eine begrenzte Zeit eine Kur mit Zink und B-Vitaminen machen. Ja, Zink und Selen sind da schon sehr wichtige Faktoren. Und dann Geduld.
Mein Thema.
Ja, genau. Beurteile wirklich das Fell erst nach 4 bis 6 Wochen, nicht nach ein paar Tagen.
Okay, Joe, danke. Ich gehe jetzt meine Futterdosen inspizieren und packe ganz viel Hanf da rein.
Ach, du hast da sowieso gute Futterdosen, also von daher reden wir doch gar nicht drüber. Ja, und alle, die jetzt zugehört haben, ja, wenn euch die Folge geholfen hat, teilt sie, ist für uns natürlich sehr schön. Liked uns, schreibt uns eine E-Mail an podcast@napfgespräche.de mit Ä oder AE Umlaut, kommt beides an. Und Lachsöl ist nicht gleich Lachsöl und Omega-3 ist nicht gleich Omega-3. Also das ist schon ganz wichtig. Also bleibt neugierig und bleibt kritisch. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auf euch. Tschüss.
Napfgespräche.